Ja, guten Morgen. Mein Name ist Lukas. Und Lukas, der Name, der kommt aus dem Altrömischen, von dem römischen Beinamen Lucanus. Und Lucanus bezeichnete damals jemand, der aus der süditalienischen Landschaft Lucanien kommt. So weit, so langweilig. Was mir viel besser gefällt, ist, dass Lukas auch aus dem Griechischen abgeleitet werden kann. Und zwar von dem griechischen Leukos, das so viel wie hell oder weiß bedeutet. Und in der Bedeutung des Namens meint es dann, dass ich der ins Licht hineingeborene bin oder der Helle. Und wer von euch sieht es nicht? Ha? Passt, oder? Vielen Dank. Also, in unserer Gesellschaft werden aber Namen eigentlich eher so als eine Art Wortklang, eine Bezeichnung oder ähnliches verwendet. Wir sind nicht mehr so ganz so auf dem Trichter, dass ein Name auch eigentlich eine Bedeutung hat. Und ich bin ja selbst noch junger Vater, habe das so ein bisschen miterlebt, als unsere Tochter geboren worden ist. Welchen Namen gebe ich meiner Tochter? Und da merkt man, es ist wie so eine Art Wettstreit unter den jungen Eltern. Wer kommt auf den ausgefallensten Namen? Hauptsache, mein Kind heißt nicht so wie die anderen. Aber um die Bedeutung geht es den wenigsten. Wozu brauchen wir Namen? Stellt euch mal folgendes realistische Szenario vor. Es ist Hochsommer, 35 Grad, nicht so wie jetzt, so schmodderig draußen, sondern ihr seid einfach draußen unterwegs mit euren Freunden in der Pomologie hier in Reutlingen. Da hat es herrliche Wiesen, tolle Obstbäume, es gibt Bäche. Und wie ihr das halt so macht, wenn ihr mit euren Freunden unterwegs seid, ihr starrt die ganze Zeit auf euer Smartphone und textet allen Leuten und postet überall, wo ihr unterwegs seid, was ihr gerade so macht und was die anderen alle so verpassen. Und langsam, aber sicher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dein Körper demnächst eine intensive Kollision mit der nächsten Wegbegrenzung hat. Und was glaubst du? Was wird dich retten in dieser Situation, wenn du so Swombie-mäßig durch die Gegend läufst? Ein Hey, Achtung! Oder Lukas, Achtung! Damit nicht das passiert. Ich glaube, unsere Namen sind dazu da, dass wir wissen, wer wir sind und dass wir gemeint sind. Und dein Name macht dich zu einem Individuum. Und auch die Juden und das Volk Israel wissen seither, dass Namen viel mehr sind als nur ein Klang, sondern dass Namen eine Bedeutung haben. Und ich habe euch hier ein paar Beispiele mitgebracht aus der Bibel. Und zwar Johannes. Johannes der Täufer, von dem haben wahrscheinlich die meisten von euch gehört. Johannes der Täufer, die Bedeutung des Namens lautet: Gott ist gnädig. Und wer die Geschichte kennt, der weiß, dass die Eltern von Johannes, Zacharias und Elisabeth, Zacharias waren. Und Zacharias ist hoher Priester gewesen im Tempel. Und sie waren sehr alt und kinderlos. Und ein Engel des Zacharias erschien und hat gesagt: Ihr werdet ein Kind bekommen. Und Zacharias hat es nicht geglaubt und ist dann für die Zeit bis zur Geburt stumm gemacht worden von Gott. Und er hat den Auftrag bekommen, seinen Sohn Johannes zu nennen: Gott ist gnädig. Und das ist eigentlich genau die Bedeutung gewesen von Johannes für Zacharias und Elisabeth, weil Gott seine Gnade erwiesen hat, dass sie in diesem hohen Alter noch ein Kind bekommen haben. Und genauso ist es mit Jesus. Lass uns mal schauen, was heißt der Name Jesus. Jesus heißt: Gott ist Rettung. Und da ist doch der Name Programm. Das ist doch genau der Auftrag, den Jesus zu erfüllen hatte, als Gott ihn auf diese Welt geschickt hat. Er kommt von Gott und ist gesandt worden, um uns Rettung zu bringen. Also ich glaube, der Name ist wichtig. Er bringt uns eine Identität und er ist auch ein Stück weit Berufung und Verheißung für unser Leben. Und die Serie Sein Name ist basiert auf der Stelle in Jesaja 9, Vers 5. Und das ist im Alten Testament Jesaja, ein Prophet, der hat Folgendes geschrieben: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Und das ist doch total faszinierend. Vor hunderte Jahre, bevor Jesus geboren worden ist, wird sein Name bekannt gegeben. Und hier steht nicht nur einfach, dass er Jesus heißt, was auch schon eine starke Bedeutung hat, sondern weil sein Name so groß ist und weil er so eine wichtige Bedeutung für uns hat, werden hier gleich 4 verschiedene Bedeutungen aufgezählt für ihn. Und heute soll es darum gehen, dass er bezeichnet wird als ewiger Vater oder Vater der Ewigkeit. Und jetzt mal ganz kurz nochmal zum Nachdenken. Er wird hier beschrieben als der Sohn und wird gleichzeitig beschrieben mit seinem Namen als Vater der Ewigkeit. Ja, was ist er denn jetzt nun, Sohn oder Vater? Und genau das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Und da lade ich euch zu ein, dass wir ein bisschen zusammen forschen. Was sagt uns denn die Welt über Vaterschaft? Also wenn ich so ein bisschen in der Welt unterwegs bin, dann ist Vaterschaft oder Vatersein eher so ein bisschen was Altmodisches. Eigentlich gibt es das nicht mehr so richtig. Also wenn man sich so umschaut, dann gibt es doch eigentlich nur Erziehungsberechtigte oder Zeugungsbeteiligte oder Unterhaltsverpflichtete. Aber Väter, braucht es wirklich Väter? Und auch wenn man sich anschaut, ewiger Vater, Ewigkeit, meine Herren, da hat doch keiner Lust drauf. Auf was Ewiges? Das ist doch langweilig, das ist unendlich, das ist Stillstand und alles, was Stillstand ist, ist doch irgendwie Rückschritt. Also irgendwie scheint doch die Bibel hier ein antiquiertes Bild dafür zu verwenden, wer Jesus ist, und einen antiquierten Namen. Ich habe euch mal ein paar Bilder von ein paar so typischen Vätern, wie man sie heutzutage so kennt, mitgebracht. Vielleicht kommt es euch bekannt vor, hoffentlich nicht, aber wir schauen uns mal an. Der erste, das ist so der abwesende, der schweigende Vater. Ja, vielleicht habt ihr auch schon mal in das Gesicht eures Vaters geschaut und das sah so aus. Das ist traurig, aber es kommt, glaube ich, öfter vor, als wir uns das wünschen. Der Vater ist zwar da, aber irgendwie ist er nicht anwesend. Oder vielleicht kennst du eher den Patriarchen, den aggressiven, den strafenden Vater, der dich permanent mit mindestens 90 Dezibel begrüßt, wenn du zu Hause bist. Ist doch schade. Oder ich habe euch noch einen mitgebracht, der weiche, der sanfte Vater. Das ist doch eigentlich schön, oder? Ja, irgendwie im ersten Moment schön, aber auf der anderen Seite ist es auch der nicht wirklich Halt gibt. Der keinen Rückgrat hat, der dir keine Stärke gibt, der dir keine Kraft vermittelt. Woran denkst du, wenn du an deinen Vater denkst? Und heute wollen wir uns nicht so sehr auf das konzentrieren, was wir erlebt haben und was wir kennen, sondern darauf, wie Jesus uns seinen Vater vorstellt. Und wenn wir ins Hebräische schauen, wo an dieser Stelle in Jesaja beschrieben ist, Vater der Ewigkeit oder ewiger Vater, das steht unter dem Begriff Vater, und ich spreche das bestimmt falsch aus, Abi oder Abba, meint eigentlich den Erzeuger oder den Ursprung, der Schöpfer, den Anfang. Und ewig im Hebräischen, Ad, meint etwas, was immerwährend ist, eine dauernde Zukunft. Und wenn wir das mal zusammensetzen, der Ursprung auf der einen Seite und die Ewigkeit ist doch der Vater der Ewigkeit, der von Anfang bis Ende da ist. Und so ist es von der Bedeutung der Bibel gemeint. Und ich möchte gemeinsam mit euch heute eine Bibelstelle anschauen, die eine Erzählung und einen Dialog von Jesus mit seinen Jüngern beschreibt. Und ich liebe diese Stellen, wo Jesus direkt redet, weil es einfach so klar ist, weil es so ungefiltert ist. Und ganz im Ernst, wer könnte uns besser erklären, wer der Vater ist, als sein Sohn? Wir schauen uns zusammen an Johannes 14, die Verse 1 bis 13. Und damit ihr ungefähr wisst, wo das so stattfindet, damit ihr so ein bisschen Rahmen habt, kurze Erklärung, und zwar geht es so langsam auf das Passafest zu. Die Jünger sind nach Jerusalem mit Jesus gezogen und haben eben sich getroffen, feiern das Passafest, sitzen zusammen, haben eine gute Zeit, denken vielleicht sie am Anfang, Jesus weiß schon, dass es anders kommen wird. Und kurz bevor jetzt diese Stelle stattfindet, hat Jesus gesagt, dass einer ihn verraten wird und dass auch Petrus ihn dreimal verraten wird, wenn der Hahn kräht. Und in diese Situation kommt jetzt die folgende Stelle. Und bevor wir anfangen, brauche ich einen Freiwilligen, der mir ein bisschen hilft. Und zwar ist es super einfach. Der Freiwillige muss einfach einen Stift führen können und gerade Striche machen. Wer ist bereit dazu? Olli, wie sieht's aus? Ja, Olli, super. Applaus für Olli. Du bist echt ganz groß. Und zwar, du darfst dich wieder hinsetzen. Und zwar, du musst, das Einzige, was du machen musst, ist jetzt mir aufmerksam zuhören, ja, aber das sollte bestimmt kein Problem sein. Und zwar geht es jetzt darum, wir wollen eine kleine Strichliste führen über die nächsten Verse. Und zwar, da wollen wir mal eine Strichliste darüber führen, wie oft Jesus erklärt, wer der Vater ist und wie wir ihn kennenlernen können. Und immer, wenn du einen Strich machen musst, dann sage ich dir auch Bescheid. In Vers 1 heißt es, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und das ist schon so der Einstieg. Jesus weiß eigentlich, was auf ihn zukommt. Er wird auf die Kreuzigung zugehen und er wird schwere Stunden vor sich haben. Aber er hat eigentlich festgestellt, dass seine Jünger, die er schon über ein Jahr lang ausgebildet hat, mit denen er schon viel erlebt hat, die schon viele Wunder erlebt haben von ihm, dass sie eigentlich immer noch nicht verstanden haben, wer er eigentlich ist. Und sie zweifeln und deswegen steigt Jesus damit ein. Und er sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Also, wir lernen als erstes, der Vater hat ein Haus. Und in diesem Haus sind sehr viele Wohnungen. Es sind nicht wenige Wohnungen, sondern viele. Aber, ganz wichtig, es ist nicht so viel Platz, dass alle Platz haben. Es gibt nicht Wohnungen für alle, aber für viele. Das ist schon mal was. Und Jesus sagt uns auch gleich, hey, wenn es nicht so gewesen wäre oder wenn es nicht so ist, dann hätte ich euch schon Bescheid gesagt. Also ihr könnt euch darauf verlassen. Und so ein Haus, das ist doch wirklich was, das ist doch ein Ort der Geborgenheit. Ein Haus ist irgendwie ein Zielort, ein Ort der Versorgung, ein Ort des Schutzes. Und so ein starkes Bild, dass der Vater dieses Haus hat und für uns vorbereitet. Und wir haben dieses Ziel, in dieses Haus einzuziehen. Und Jesus sagt weiter, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Was hier zu erkennen ist, dieses Haus, ich sage jetzt mal, das steht irgendwo, das ist nicht hier und Jesus muss da hingehen. Es ist nicht jetzt so, dass Jesus Schnipp macht und beim Vater ist, sondern er muss einen Weg zu diesem Haus gehen. Und das ist auch so, wie wenn wir uns bekehren. Wir haben manchmal so das Gefühl, ja, wir müssen nur nach vorne kommen und müssen dieses Übergabegebet sprechen. Dann sind wir beim Vater und dann sind wir gerettet. Ja, aber es geht nicht nur um diesen einen Moment und darin zu verharren, sondern es geht um einen Weg, den wir gehen. Weil Jesus ihn auch gegangen ist und wir werden weiterlesen, wie er in ihn vorausgegangen ist für uns. In Vers 3 heißt es weiter, und wenn ich hingehe, also er geht hier wieder, wenn ich hingehe ins Haus des Vaters, und euch eine Stätte bereite. Ganz kurz überlegen. Er sagt eben, es gibt ein Vaterhaus, ein Haus beim Vater mit vielen Wohnungen. Ja, wenn es doch dieses Haus gibt, warum muss Jesus dahin gehen und diese Stätte vorbereiten? Es gibt es doch schon. Ist das nicht unnötig? Und ich glaube nicht, ich stelle die These auf, dass der Vater alleine für uns nicht bereit wäre, denn er ist heilig und er könnte unsere Unreinheit nicht ertragen. Deswegen muss Jesus diesen Weg gehen und uns diese Stätte bereiten. Und das Schöne ist aber, es geht weiter, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr auch da seid, wo ich bin. Puh, Erleichterung. Vielen Dank, Jesus. Du holst uns ab. Das ist doch schön. Jesus wird zurückkommen. Und uns abholen und uns diesen Weg geleiten und uns diesen Weg zeigen. Das ist doch eine totale Erleichterung, dass wir diesen Weg zum Vater offensichtlich nicht alleine gehen müssen. Und jetzt, pass auf, Vers 4. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Hä? Eben sagt Jesus, er kommt zurück und holt uns ab. Und im gleichen Zug sagt er, wir kennen den Weg und wissen, wo er hingeht. Das heißt doch, eigentlich bräuchten wir das gar nicht. Eigentlich müsste uns Jesus doch gar nicht abholen und diesen Weg führen, weil er sagt, ihr kennt ihn. Ihr wisst Bescheid. Und das ist doch wie so eine Art doppelter Boden, den uns Jesus und Gott hier geben. Wir wissen zwar, wo wir hin müssen, aber Gott, der weiß schon, so ganz so leicht werden wir es vielleicht doch nicht haben. Und er kommt zurück und führt uns diesen Weg zum Vater und ins Haus des Vaters. Und ich kenne das von meiner Tochter, die ist klein und die liebt es, auf Mauern zu balancieren. Und die kann das. Also ist noch kein einziges Mal passiert, dass sie runtergestürzt ist. Aber für sie ist es einfach, es gibt ihr Sicherheit, wenn ich nebenher laufe, wenn ich ihr manchmal die Hand reiche oder wenn ich einfach nur da bin. Und dann fühlt sie sich sicherer und weiß, ich komme auf jeden Fall hinten am Ende dieser Balancierstrecke raus. Und ich glaube, das ist auch das, was Jesus uns hier sagt. Er zeigt uns den Weg zum Vater und er lässt uns dabei nicht alleine diesen Weg zu gehen. Wir machen den ersten Strich, Olli. Ich glaube, wir haben hier ziemlich intensiv rausgefunden, dass wir an Jesus erkennen können, dass er uns den Weg zum Vater zeigt und dass es einen Weg gibt, den wir gehen müssen. Und dass wir den nicht alleine gehen müssen. So, jetzt könnte hier eigentlich alles vorbei sein. Die Jünger müssten es eigentlich verstanden haben. Aber jetzt wird es richtig krass, jetzt geht es erst richtig los. Wir haben eben gesehen, es gibt einen doppelten Boden, wir müssen nicht alleine laufen. Und jetzt kommt Thomas. Und Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie könnten wir denn den Weg kennen? Was macht denn Thomas hier? Thomas ist doch so ein bisschen auch wie ich, glaube ich, vielleicht auch manchmal so wie du. Thomas nimmt dir den Mund richtig voll. Was er hier eigentlich macht, ist, er bezeichnet Jesus als Lügner. Eben erklärt es Jesus noch und jetzt auf einmal sagt er, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie könnten wir den Weg kennen? Und oft frage ich mich auch nach dem Wie. Ich frage, Vater, wer bist du? Wie kann ich den Weg zu dir kennen? Ja, aber Jesus hat gerade eben gesagt, er wird den Weg mit uns gehen und er wird ihn bereiten. Das hat mich echt, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, hat mich das echt berührt. Und Jesus bleibt hier nicht stehen und sagt, jetzt reicht's, ihr hättet es längst verstehen müssen. Nein, er geht weiter drauf ein. Und jetzt kommt ein Vers, den wir oft wahrscheinlich schon gelesen und gehört haben, aber vielleicht manchmal nicht in diesem Kontext gesehen haben. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Zweiter Strich, Olli. Jesus sagt, ich bin der Weg. Das ist die Antwort auf Thomas' Frage, wie könnten wir diesen Weg kennen? Ja, ich bin der Weg, weil ihr kennt mich, also kennt ihr den Weg. Jesus ist da aber auch sehr absolut und kompromisslos. Er sagt, ich bin der Weg und er sagt nicht, es gibt viele Wege nach Rom oder den Weg kannst du dir selbst aussuchen, es geht nur darum, dass du am Ziel ankommst. Nein, es gibt nur einen Weg. Und im zweiten sagt er, niemand ist beim Vater als nur durch mich. Kennt jemand den Vers auswendig? Steht da wirklich, niemand ist beim Vater als nur durch mich? Nee, falsch, hier steht nicht, niemand ist beim Vater. Sondern es steht, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Auch hier wieder, da sagt uns Jesus ganz klar, ihr müsst kommen zum Vater, wenn ihr den Vater kennenlernen wollt. Es ist nicht einfach nur ein Sein oder ich habe mich einmal entschieden, sondern es ist ein Weg, den man gehen darf. Und einen Weg zu gehen, das heißt Schritte zu tun im Leben und nicht auf der Stelle zu treten, sich hinzusetzen, sondern es ist etwas Aktives, was nach vorne gerichtet ist, wo du aufräumen darfst in deinem Leben, wo du dich verändern lassen darfst und wo du nicht einfach nur sagst, naja, ich habe einmal die Entscheidung getroffen, das ist wie wenn ich unterschrieben habe für meinen Arbeitsvertrag und dann kommt halt das Geld. In Vers 7 geht es weiter. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Jesus relativiert eigentlich kurz seine Aussage. Er hat jetzt vorher in den ersten 4 Versen ihnen ganz klar erklärt, wer er ist und wie man zum Vater kommt. Und er hat den Zweifler gehört und hat gesagt, eigentlich hättet ihr mich erkennen müssen, aber offensichtlich habt ihr es nicht. Aber nachdem ich jetzt in Vers 6 den berühmten Vers gesagt habe, hättet ihr doch jetzt, von jetzt an habt ihr mich doch erkannt und gesehen. Und es geht weiter. Ist hier immer noch nicht vorbei. Und jetzt kommt jemand anders auf den Plan. Und ganz im Ernst, das ist auch wieder ähnlich wie bei mir. Philippus spricht auf einmal. Philippus spricht und sagt zu ihm, Herr, zeige uns doch den Vater. So genügt es uns. Was sagt Philippus hier? Philippus sagt, mach's doch nicht so kompliziert, Jesus. Ich will doch den Vater kennenlernen. Ich will doch nicht den Vater durch dich kennenlernen. Das ist doch total überflüssig. Jetzt sage ich dir mal, wie du es machen solltest. Sag mir direkt, wer ist der Vater und zeige mir, wie ich da hinkomme. Ganz im Ernst, Leute, wenn das ein Mitarbeiter bei mir in der Firma zu mir gesagt hätte und ich schon 2 oder 3 Mal diese Erklärung hier preisgegeben hätte, dann hätte ich wirklich, also da hätte ich die Faxen dicke, die würde ich nach Hause schicken, beziehungsweise würde sagen, entweder du machst es jetzt oder du gehst. Aber Jesus hört hier nicht auf. Jesus spricht weiter zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Er ist traurig und er kann es fast nicht verstehen, aber trotzdem geht er drauf ein. Und er sagt wieder, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Olli, der dritte Strich. Jesus sagt es wieder, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Er sagt, warum willst du, dass ich dir erkläre theoretisch, wer der Vater ist, wenn ich doch hier bin und du mich anfassen kannst, du mich erleben kannst, du sehen kannst, wie ich Wunder tue und wie ich rede und du mir zuhören kannst, warum soll ich dir theoretisch den Vater erklären? Ganz im Ernst, machen wir das nicht auch manchmal? Ah, Gott, wer bist du? Zeig dich uns. Und wenn ich in der Bibel lese, dann fällt mir das oft total schwer, weil diese Stellen, wo von Gott berichtet ist, einfach echt so, die sind manchmal schwer zu verstehen, schwer greifbar für mich. Aber wenn wir doch durch Jesus das erkennen dürfen, warum nutzen wir das nicht? Warum glauben wir Jesus nicht? Glaubst du nicht, heißt es in Vers 10, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Und diese Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut diese Werke. Auch hier wieder, zum 4. Mal innerhalb von 10 Versen. Der Vater und der Sohn, die sind eins. Und der Sohn ist der Weg zum Vater. Und Jesus zeigt dir unendliche Gnade und Geduld mit den Jüngern und mit uns. Er wendet sich uns erneut zu und erklärt uns, aber scheinbar brauchen wir das. Sonst würde es Jesus nicht tun. In Vers 11, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch wenigstens um meine Werke. Wow, Jesus geht noch eine Stufe weiter runter, nachdem er jetzt zum 5. Mal hier erklärt hat, wer er ist und wie man zum Vater kommt, sagt er, ihr braucht noch nicht mal mehr Glauben, sondern ihr könnt mich sogar und den Vater an meinen Werken erkennen. Und das hat dann nichts mehr mit Glauben zu tun, sondern das hat was mit Beweisen zu tun. Und die Jünger haben diese Beweise erlebt und sie haben es immer noch nicht verstanden. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere tun als die, die ich getan habe, weil ich zu meinem Vater gehe. Das ist doch eine Zusage. Jesus spricht hier wieder die Wahrheit aus. Er geht jetzt zum Vater, aber wir dürfen, weil wir in ihm sind, noch größere Werke tun. Und Er predigt dann hier nach diesen Versen noch 4 weitere Kapitel zu den Jüngern, weil sie einfach noch nicht verstanden haben, wer er ist. Und da finde ich mich auch oft wieder. Und deswegen tut mir das so gut, wenn ich das lese und wenn ich davon überführt werde, wer Jesus ist. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Der Vater und der Sohn sind eins. Olli, wir haben jetzt 13 Verse gelesen. Wie oft hat uns Jesus erklärt, wer er ist und wie der Weg zum Vater ist? Kannst du mal den Zettel hochzeigen? Naja, wie viel Striche hast du gemacht, Olli? Du hast 4 gemacht? Ja, es sind ein paar mehr, ne? Aber ich war ziemlich konservativ im Zählen. Also, ich habe mal gesagt, mindestens 5-mal innerhalb dieser 13 Verse. Und ich denke, das sollte, glaube ich, ja, einfach uns ins Herz gehen, was für eine Leidenschaft Jesus für uns hat, dass wir diesen Weg zum Vater finden. Und deswegen macht es doch auch irgendwie Sinn, dass in Jesaja 9, Vers 5 steht, wie wir es am Anfang gelesen haben, dass Jesus auch bezeichnet wird und sein Name ist der ewige Vater. Und wenn du den Vater auch kennenlernen willst, dann forsche über Jesus nach. Lerne den Vater durch den Sohn kennen. Zum Schluss habe ich versucht, es noch so ein bisschen zusammenzufassen. Ich glaube, Gott nur als Gott zu kennen, das reicht nicht aus. Wir sind von Jesus gelehrt worden, dass wir nach dem Vater suchen wollen. Und ich kenne echt viele Menschen aus meinem Freundeskreis, die sagen, ja, ich glaube an Gott, auf jeden Fall. Aber die Sache mit Jesus, die ist mir irgendwie zu komisch, die finde ich ein bisschen zu kompliziert. Warum braucht es denn Jesus überhaupt? Und ich glaube, wenn du auf der Suche nach Gott bist und nur Gott als Gott suchst, wirst du bei Gott, dem Heiligen, dem Unnahbaren, dem Richter landen. Und du wirst auf diesem Weg zu Gott nicht ankommen. Aber es gibt gute Nachrichten. Durch den Sohn können wir den Vater erkennen. Und das haben wir eben mehr als 5-mal gehört und gelesen. Der Sohn ist der Weg zum Vater und niemand sonst. Und ganz wichtig ist, so wie Jesus das auch mehrfach gesagt hat, wir müssen diesen Weg zum Vater gehen, so wie Jesus ihn gegangen ist. Und es bedeutet, dass du nicht stehen bleibst und dass du nach deinem Übergabegebet und nach deiner Entscheidung für Jesus nicht in Schockstarre verharrst, sondern dass du dein Leben umkrempelst, dass du Gewohnheiten veränderst, dass du dich verändern lässt und dass das nachhaltig passiert. Und dass du dir Zeit nimmst, den Sohn und den Vater kennenzulernen. Ich möchte schließen mit einem anderen Zitat von Jesus auch nochmal zur Ermutigung. Einfach um zu zeigen, dass es nicht nur eine Stelle war, in der das so steht in der Bibel. Und zwar in Lukas 10, Vers 22 steht, alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Noch wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbaren will. Nochmal, niemand weiß, wer der Vater ist, als der Sohn und derjenige, dem es der Sohn offenbaren wird. Den Vater lernen wir nur durch Jesus kennen. Das wäre jetzt der 6. Strich gewesen, oder? Aber ich glaube, ihr habt es verstanden. Amen.